ARD.
Ohne Leo Fender gäbe es keinen Rock'n'Roll, keinen Hardrock, keinen Heavy Metal. Alles hat die Wurzel in Leo Fenders Gitarren und Verstärkern.
10. August 1909. Geburtstag des amerikanischen Instrumentenbauers Leo Fender.
Mein Traum, mein Ziel war eine Fender, vor allem eine Stratocaster. Buddy Holly spielte eine, Hank Marvin spielte eine, ich wollte eine Strat.
David Gilmour von Pink Floyd, Jimi Hendrix, George Harrison, Eric Clapton, Jeff Beck, Mark Knopfler von den Dire Straits, Ritchie Blackmore von Deep Purple, die Liste berühmter Stratocaster-Spieler ist endlos. Ohne Zweifel ist die Strat, knapp vor der Les Paul aus dem Hause Gibson, die ikonischste und meistgespielte E-Gitarre der Welt.
Born in the 50s, looking so bald, Fender Stratocaster, wanging and twanging, sounding so tough.
Leo Fender, der Schöpfer der Stratocaster, gilt heute als Henry Ford des Gitarrenbaus und Vater der Brettgitarre. Er war es, der die industrielle Serienproduktion von E-Gitarren entwickelte, den E-Bass erfand und mit seinen Röhrenverstärkern der Zeit voraus war.
Ich habe einen Tweet Deluxe von 1948, das ist so mit das Sahnestück in meiner Sammlung. Ich bin fasziniert von den Sachen, nicht nur aus technischer Sicht, sondern ich bin auch Musiker natürlich. Und allein die Klänge, die man diesen Geräten entlocken kann, faszinieren mich jeden Tag.
Jörg Medved, unter Musikern besser bekannt als Captain, ist Fachmann für alte Gitarren und Verstärker. In seinem Laden in Oberbayern sammelt, repariert und verkauft er nicht nur Vintage-Originale, sondern baut auch eigene Verstärker, häufig nach dem Vorbild alter Schaltungen von Leo Fender. Bemerkenswert, Leo Fender, der Pionier, der mit seinen Instrumenten und Verstärkern die Musikwelt revolutionierte, war selbst kein Musiker. Zwar spielte er als Schüler ein wenig Klavier und Saxophon, wusste angeblich aber Zeit seines Lebens nicht einmal, wie man eine Gitarre stimmt.
Das heißt, er hat einfach das aus dem Bauch rausgemacht. Aber trotzdem einen Verstärker zu bauen für ein Instrument, das du nicht spielen kannst, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
Clarence Leonidas Leo Fender wird am 10. August 1909 auf der elterlichen Orangenfarm nahe Anaheim in Kalifornien geboren. Schon im Kindesalter entdeckt Leo seine Vorliebe für Elektronik. Inspiriert von seinem Onkel, der ein Elektronikgeschäft betreibt, baut er als Teenager sein erstes Radio und hört Seefunk, noch bevor es in Südkalifornien Radiostationen gibt. Als er 1928 die Highschool beendet, hat er bereits seine eigene Amateurfunkstation und verleiht selbstgebaute Beschallungsanlagen.
Wenn irgendwo der Bürgermeister gesprochen hat, stand vom Leo Fender, da gibt es so ein Foto, da ist so ein Anhänger drauf, ein Anhänger, den man ans Auto anhängen kann, dann sind so große Lautsprecher drauf und Mikrofone, dann konnte der Bürgermeister an die Gemeinde sprechen. Also solche Geschichten hat er damals schon gemacht.
Mit staatlicher Unterstützung schafft es Fender aufs College und macht einen Abschluss als Betriebswirt. Doch er merkt schnell, dass er die Werkbank dem Schreibtisch vorzieht. Als er infolge der großen Depression seinen Job verliert, eröffnet er 1938 mit geliehenen $600 Fenders Radio Service in Fullerton. Schon bald kommen auch lokale Musiker in den Laden, um ihre Verstärker reparieren zu lassen. Da ihm die Schaltungen nicht gefallen, beginnt Leo bald selbst Verstärker zu bauen.
Um so einen Verstärker bauen zu können, braucht es zwei Sachen. Zum einen musst du natürlich die Technik verstanden haben. Wie funktioniert eine Röhre? Wie muss das beschalten sein, dass das überhaupt mal störungsfrei funktioniert? Also das kann man lernen. Was man nicht lernen kann, ist, wie muss das klingen? Und dann rauszufinden, welche Bauteile braucht es, damit es so klingt. Und Leo war ja immer am Sparen. Ich denke, er hat auch im Zweifelsfall immer das günstigere Bauteil genommen.
Da ihm mit 8 Jahren das linke Auge entfernt werden musste und er seitdem ein Glasauge trägt, muss Leo Fender im Zweiten Weltkrieg nicht zur Armee. Mit seinem neuen Partner Doc Kaufman entwickelt er Patente für einen Schallplattenwechsler und einen modernen elektrischen Gitarrentonabnehmer. Nach Kaufmans Ausstieg gründet er 1946 die Fender Electric Instrument Company, bringt seine 3 Urverstärker Princeton, Deluxe und Professional auf den Markt und arbeitet unermüdlich am Prototyp einer elektrischen Gitarre mit massivem Korpus.
Man darf nicht vergessen, es gab natürlich vorher schon elektrische Gitarren. Die haben Gitarren genommen, Tonabnehmer reingebaut und das dann verstärkt. Das gab es schon vor Leo Fender. Der große Schritt war, Oder das Problem damals war, dass es zu Rückkopplungen kam. Der Lautsprecher hat in diese Jazz-Gitarren, das waren ja hohle Gitarren, hat rückgekoppelt und du konntest nicht beliebig laut machen. Das hat sich geändert mit der Brettgitarre, mit der Broadcaster vom Leo Fender. Die Gitarren waren natürlich wesentlich rückkopplungsunempfindlicher.
Der Visionär Leo Fender erkennt, dass die Entwicklung immer leistungsstärkerer Verstärker den klassisch gebauten Gitarrenkorpus überflüssig macht. Zwar widmen sich auch Konkurrenten wie Gibson oder Rickenbacker der Elektrifizierung, aber keiner denkt so radikal wie er. Die Fender Broadcaster erscheint 1950 und ist die erste industriell hergestellte Solid-Body-E-Gitarre mit massivem Korpus. Ein Meilenstein in der Geschichte des Instrumentenbaus.
Ja, es war zum einen natürlich die Konstruktion, einfach ein Brett zu nehmen statt einen hohlen Korpus. Und die zweite große Innovation war, den Hals nicht einzuleimen, wie früher üblich, sondern den Hals zu verschrauben. Das heißt, sollte es ein Problem geben mit dem Hals, sei es, er bricht, er ist kaputt, was auch immer, kann man einfach einen neuen Hals reinschrauben. Das gab's früher gar nicht. Das war eigentlich die große Entwicklung.
Leo Fender folgt dem nüchternen Design der Broadcaster seiner Überzeugung, dass ein Instrument einfach herzustellen und einfach zu reparieren sein muss. Der Betriebswirt in ihm strebt außerdem nach kostengünstiger Herstellung.
Natürlich hat er den Bau seiner E-Gitarre als industrielles Produkt gesehen. Er hat es einfach aufs Wesentliche reduziert, hat gesagt, wozu brauche ich diesen hohlen Body? Funktioniert eh nicht gescheit, wenn ich lauter mache. Und hat alle Teile industriell gefertigt, sodass ungelernte Leute diese Gitarre zusammenbauen konnten. Was natürlich viel billiger ist, als wenn man sich Gitarrenbauer anstellen muss.
Heute zahlt man für eine Broadcaster von 1950 knapp $200.000 oder ist glücklicher Besitzer eines Originals, wie Mike Campbell, Gitarrist bei Tom Petty and the Heartbreakers und Fleetwood Mac.
This guitar is irreplaceable to me.
Diese Gitarre ist unersetzbar für mich. Ihr Klang hatte großen Anteil am Sound der Heartbreakers. Wenn ich nur eine Gitarre behalten könnte, dann will ich diese hier.
Bei ihrer Einführung kostet die Broadcaster, die bald in Telecaster umbenannt wird, nur $169,95 und ist damit deutlich günstiger als die E-Gitarren des größten Konkurrenten Gibson, der bis zur Einführung der Les Paul 1952 noch traditionelle Jazzgitarren baut. Kaufen will die erste Fender-Gitarre allerdings niemand.
Ja, die Leute haben natürlich schon gesagt, was soll denn das sein, ein Paddel fürs Kanu oder was soll man damit, ne? Weil die Leute gar nicht kapiert haben, wo die Reise hingeht, was das für ein Quantensprung für die Gitarre an sich ist und für die Gitarre in der Populärmusik.
Dass die Brettgitarre doch noch eine Erfolgsgeschichte wird, liegt auch an zwei Country-Gitarristen. Bill Carson und Jimmy Bryant, beide chronisch pleite, werden von Leo Fender mit Gitarren und Verstärkern ausgestattet. Sie begreifen, dass ihnen die elektrisch verstärkte Telecaster ganz andere Möglichkeiten bietet, sich im Bandgefüge als Solo- und Melodieinstrument behaupten zu können. Und Leo Fender wiederum, der sich beharrlich weigert, Gitarre spielen zu lernen, ist auf das Feedback der Musiker angewiesen.
Wenn die sagen, ah ja, das brummt immer in den Bässen oder scheppert oder weiß der Geier oder ist zu schrill, das ist natürlich das Feedback, das er selber nicht kriegt. Das holt er sich dann von Musikern, die das Zeug auch live benutzt haben. Das ist natürlich ein unschätzbarer Input, um das Zeug in die richtige Richtung weiterzuentwickeln.
Dass Leo Fender den Musikern zuhört, beweist er, als 1954 der Nachfolger der Telecaster auf den Markt kommt. Die Stratocaster ist im Gegensatz zu allen anderen E-Gitarren dieser Ära auf der Rückseite und an der Armauflage abgeschrägt. Eine so simple wie geniale Idee, um den von Bill Carson bemängelten Spielkomfort der Telecaster zu erhöhen und die Strat zur ultimativen Elektrogitarre zu machen.
Es musste eine rote Stratocaster sein. Ich fand sie wunderschön. Und die Form ist immer noch faszinierend. Ein zeitloses Design.
Mark Knopflers Spiel auf der Stratocaster prägt den Sound der Dire Straits. Keine andere Gitarre ist so vielseitig. Drei statt der bisher üblichen zwei Tonabnehmer und ein Hebel, mit dem man die Tonhöhe variabel verändern kann. Leo Fender lässt es als Tremolo-System patentieren.
Ja, er war halt kein Musiker, von daher hat er das ein bisschen durcheinander gebracht und zwar in doppelter Hinsicht. Das, was er Tremolo nannte auf der Strat, ist eigentlich ein Vibrato, das die Tonhöhe verändert. Und im Verstärker hat er das Vibrato genannt, das ist aber eigentlich nur eine Lautstärkeänderung. Aber die meisten Leute benutzen jetzt seine Phrasen anstatt der richtigen, weil sich so eingebürgert hat. Das musst du auch erstmal schaffen.
1. Dezember 1957 tritt Buddy Holly in der Ed Sullivan Show auf und spielt auf einer Strat. Eine ganze Generation junger Gitarristen sitzt gebannt vor dem Fernseher, auch Eric Clapton.
Er spielte sie oft ganz weich wie eine Akustikgitarre. Das war es, was mich als Teenager faszinierte. Jahre später ging ich in den Marquee Club und sah Buddy Guy dieses unglaubliche Solo spielen. Und ich dachte, Mann, das ist der Sound.
Layla, Eric Claptons bekanntestes Gitarrenriff, gespielt auf einer Fender Stratocaster über einen Fender Röhrenverstärker. Eine Kombination, die den Sound der Rockmusik mitprägte und bis heute auf unzähligen Hits zu hören ist, genauso wie ein Fender Bass. Für den Captain die bahnbrechende Erfindung Leo Fenders.
Es gab vorher keinen E-Bass. Man musste immer einen Kontrabass spielen, der natürlich utopisch groß ist, der keine Bünde hat, wo sich also ein normaler Musiker relativ schwer tut. Und jetzt konnte plötzlich jeder Gitarrist sich im Precision-Bass umhängen und konnte Bass spielen. Alles, was so Funky-Bass ist, diese ganzen Musikrichtungen hätte es alle nicht gegeben.
Auch Leo Fender selbst soll den 1951 herausgebrachten Precision-Bass stets für seine größte Errungenschaft gehalten haben. Denn im Gegensatz zur Brettgitarre, deren geistige Vaterschaft auch Les Paul und Merle Travis für sich beanspruchen, gebührt ihm diese Ehre beim E-Bass zweifellos ganz allein. Auch der Prezi, wie der Precision-Bass hierzulande liebevoll genannt wird, ist ein typisches Fender-Instrument. Funktional im Design und bis heute nahezu unverändert.
Ja, ein Prezi ist immer noch das Maß der Dinge. Das macht immer noch den Sound, den man mag, den die Leute hören wollen. Und das ist einfach geil. Natürlich ist nichts dran an dem Gerät. Du hast einen Lautstärkeregler, einen Tonregler und den einen Pickup. Nichts umschalten, kein Firlefanz, aber es funktioniert.
Leo Fender, Visionär, Pragmatiker und manischer Workaholic. Nicht ohne Grund gibt es unter Musikern das Sprichwort: Leo got it right the first time. Leo hat es schon im ersten Anlauf richtig gemacht. 7 Tage die Woche, oft bis spät in den Abend, tüftelt er an neuen Ideen und Verbesserungen bis zur Erschöpfung. Gesundheitlich angeschlagen, verkauft er 1965 die Fender Electric Instrument Manufacturing Company an den Megakonzern CBS. Für die damals astronomische Summe von 13 Millionen Dollar.
Er hatte einen Vertrag, dass er, 5 Jahre nicht im Musikbusiness tätig sein durfte, hat aber nichtsdestotrotz kurze Zeit später die Firma Music Man mitgegründet, allerdings als graue Eminenz im Hintergrund, und hat da seine Entwicklungen weitergeführt, bis dann offiziell er wieder tätig werden durfte, als Leo Fender auftauchte und man wusste, daher weht der Wind.
Mit G&L-Guitars schlägt Leo Fender 1979 das letzte Kapitel seiner legendären Karriere auf. Bis kurz vor seinem Tod, im Alter von 81 Jahren, am 21. März 1991, sitzt er an seiner grünen Werkbank, um noch bessere Gitarren und Bässe zu entwickeln. Dabei hatten seine Erfindungen die klanglichen Vorstellungen elektrisch verstärkter Instrumente längst nachhaltig geprägt. Der Fender Bassman etwa gilt heute als Inbegriff des Gitarrenverstärkers und stand Pate für die erfolgreichen Modelle des britischen Herstellers Marshall.
Wo Fender im Rock'n'Roll die Pionierarbeit geleistet hat, hat sich ja Jim Marshall das weitergeführt in Sachen Rock, Hard Rock, Heavy Metal. Und Jim Marshall hätte nicht ohne den Fender Bassman anfangen können. Also doch wieder Leos Errungenschaft.
Leo Fender war kein Rock'n'Roller. Er rauchte und trank nicht, ging nicht auf Partys, gab keine Interviews und wollte die großen Rockstars nicht treffen, die seine Instrumente spielten. 1992 wurde er posthum in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen. Die Rede hielt Keith Richards, Gitarrist der Rolling Stones.
Ich möchte Leo Fender für die verdammten Dinger danken, die wir spielen. Danke, Leo.
Thank you, Leo.
WDR Zeitzeichen. Jeden Tag ein Stück Geschichte. Autor Christopher Heimer. Redaktion Sefa Inji Suvak. Nächste Folge über den amerikanischen Schauspieler Robin Williams.